Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Praxisflüsterer Podcastes. Heute zu Gast Caro Merz. Caro ist Opernsängerin. Sie bildet Tenöre aus. Sie ist in der Profimusik und auf den Bühnen der Welt zu Hause. Warum ist sie mein Gast? Sie ist mein Gast, weil ich sie schon sehr, sehr lange kenne und mich blendend mit ihr verstehe und sie für quietschlebendig, lustig, fröhlich, ja, und ich sag mal so sehr unterhaltsam halte. Und zum anderen, sie ist seit vielen Jahren mit einem der bedeutendsten Hochschullehrern in Deutschland verheiratet. Das ist Professor Dr. Robert Sader, den ich ebenfalls als guten Bekannten oder vielleicht sogar Freund bezeichnen möchte. Und mit ihr möchte ich eigentlich so ein bisschen den Blick von außen auf die Dentalbranche erörtern. Und wir fangen heute in Episode 1 an, dass Caro so ein bisschen von sich erzählt, so ein bisschen über die Musik erzählt, über die Zusammenhänge von Musik und Medizin. Und da gab es ein paar sehr interessante Sachen, die ich auch noch nie gehört habe. Und ich habe wirklich mit offenem Mund da gesessen und habe gestaunt und habe gelernt. Und ich glaube, es ist eine Folge, die einen Nicht-Musiker oder einen nur Musik-Zuhörer vielleicht so ein bisschen in die Welt der Musik abholt. In der zweiten Episode, die in den nächsten Wochen veröffentlicht wird, sprechen wir über den Blick von außen auf die Zahnmedizin. Ich hoffe, das macht allen viel Spaß. Mein Name ist Christian Rietzig, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute zu Gast Caro Merz. Willkommen im Podcast.
Sehr gerne. Ich höre ja auch als Nicht-Zahnmedizinerin deine Sendung oft und bin immer wieder erstaunt, was für tolle Themen es gibt, von denen ich noch nie was gehört habe.
Also ich glaube, es wird heute ein ganz tolles Thema. Ich bin dir sehr dankbar, dass du Zeit gefunden hast. Ich weiß, du bist viel unterwegs und hast viel zu tun. Und da jetzt ein Setup zu finden, das ist ja nicht immer so einfach und so, ich sag mal, so barrierefrei. Aber jetzt haben wir es und jetzt sehen wir uns mal wieder oder das erste Mal virtuell. Bisher haben wir uns ja immer nur persönlich getroffen. Also insofern, ich freue mich total, dass du da bist. Du bist eine unterhaltsame Frau und das werden viele von uns heute merken. Aber erzähl erstmal von dir, wer bist du und wo kommst du her?
Ja, also ich bin aus Düsseldorf, bin Opernsängerin und habe nach elendlanger Zeit meinen Mann geheiratet, den Robert Sader, den ja ganz viele hier auch in diesem Podcast wahrscheinlich kennen werden und bin daher so ein bisschen in diese Dentalbranche reingerutscht, eben über die Heirat. Also wie man so schön sagt, am Standesamt promoviert oder doktoriert und bin dann da reingerutscht.
Ja, also es ist ganz lustig. Ich habe dich auch an Robert Sader, Robert war ja auch mal zu Gast hier, die Folge werde ich auch nochmal verlinken. Das war ganz lustig. Ich habe euch kennengelernt, glaube ich, auf Westerburg oder auf irgendeiner Veranstaltung hat Robert mir dann, ich glaube, ihr wart da noch nicht verheiratet oder gerade kurz nach der Heirat, also aus Wefer ist es.
Und dann ist das 13 Jahre her.
Ja, mindestens 13 Jahre ist es her und ich dachte, oh Gott, Mann, was kann die singen, was kann sie sabbeln und immer die frechsten Sprüche des ganzen Abends und da bist du mir, hast du dich direkt bei mir verankert.
Aber es war auch lieber auf den ersten Blick mit uns beiden, komm schon.
Ja, das stimmt.
Also auf jeden Fall.
Das stimmt, da hast du recht. Da.
Du warst der bestaussehende Mann an diesem Abend, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Oh, danke schön, da werde ich ja ganz rot. Aber nicht, dass Robert hier zuhört und ganz eifersüchtig wäre, da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Nee, egal, da kann der ja nichts dafür, du warst aber der bestaussehende Mann an diesem Abend.
Oh Mann, Caro, danke. Ich laufe ganz rot an, deswegen gehen wir mal direkt wieder zu dir. Also du bist Opernsängerin, du bist in Düsseldorf geboren. Wie kommt es, dass du Opernsängerin geworden bist?
Du, meine Mutter war schon Sängerin, meine Großmutter war Sängerin und Pianistin. Musik war bei uns immer ein großes Thema in der Familie. Meine Geschwister sind alle Berufsmusiker geworden, bis auf meinen kleinen Bruder. Mein Bruder Florian ist Dirigent und Trompeter. Meine Schwester Esther ist Münchner Philharmonikerin mit der Geige. Und ich bin eben Opernsängerin geworden, weil das vielleicht auch am besten zu mir passt. Weil als Opernsängerin musst du ja viel darstellen, musst Spaß am Exhibitionismus haben, denn das brauchst du dazu. Sonst, wenn du stumm und still irgendwo in der Ecke stehst, kannst du ja nicht eine Oper singen. Und du musst auch Spaß daran haben, Leute mitzunehmen. Noch anders als im Instrument, weil du ja sehr stark über Emotionen gehst. Unser ganzer Beruf ist eigentlich rein Emotionen, sonst nichts. Nee, natürlich gehört dazu auch Optik. Ne, das ist ganz wichtig. Also früher hieß es, eine gute Stimme muss in Fett schwimmen. Heute sagt man den Spruch natürlich nicht mehr. Der ist mit Pavarotti und mit so einigen dann gegangen. Heute musst du mega aussehen, heute musst du im Streaming top sein. Und da kommen wir eben auch zu den Zähnen. Früher war es wurscht, wie du ausgesehen hast. heute filmt dich eine Kamera nah. Und wenn du da eine Amalgamfüllung siehst oder eine Amalgam oder irgendwas anderes Schreckliches, dann ist das heute No-Go. Deshalb müssen heute auch Zähne toll aussehen. Du musst einfach heute bildschön immer auch auf der Bühne ausschauen. Deshalb ist das für uns auch so ein zentrales Thema eigentlich. Und natürlich damit auch verbunden die Mundstellung, also die Stellung des Kiefers, weil die überträgt sich auch ganz stark eben auf das Singen. Wenn du so singst oder fest singst oder so, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eben auch spannend. Wir Sänger, wenn wir gut singen, müssen wir total entspannt singen. Wir nennen das so ein bisschen Idiotenstyle, so bla bla bla. Dann hängt das so ein bisschen unten. Und die Sänger, die schlecht sind, die singen hier fest. Und damit ist der Ton dann auch, du ziehst halt alles hoch, Kehlkopf, alles nie. Und beim anderen ist es immer. Und das Entspannte ist eigentlich das Gute. Aber es ist interessant, wenn man das einmal weiß und dann schaut man sich einen Sänger an, kannst du sofort gucken, ist der entspannt oder unentspannt. Hast du schon mal ein Kriterium jetzt verstanden, wirst du nie mehr falsch machen. Wenn du jetzt auf der Bühne irgendjemanden siehst, brauchst du nur schauen. Je schmaler die Mundhaltung, je lockerer, umso entspannter.
Ja. Du hast sowas, also jetzt irgendwie fällt es gerade mir wie die Schuppen vor den Augen. Ich habe mich schon gewundert, warum stehen die immer so lustlos da, aber das ist ja also, entspannt
sein. Beispiel. La, 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 la. Das la geht durch, das la würde schon vor der Bühne quasi runterfallen, das würde gar nicht übers Orchester gehen. Anders ist es, wenn du Popmusik machst, weil da ist das Mikro ja vor dir und das ist völlig egal, deshalb da sieht man oft so, sowas. Das kannst du in der Oper kaum machen, sieht nicht gut aus auch. Und eben der Ton, logisch, braucht einen Trichter. So, nach vorne, bla. Und nicht bla. Bla, zur Seite hörst du nicht. Deshalb ist bei uns total wichtig die Mundstellung und auch der Kiefer. Viele haben Probleme mit dem Kiefer, weil die jahrelang sich festgesungen haben und dann nicht mehr entspannt und locker sind. Und damit klingt es auch schrecklich. Ich bin sowas wie so ein letzter Rescue für viele. Ne, viele singen seit Jahren und haben sich über Jahre festgesungen. Und denen zu erklären, loslassen. Auch loslassen von allem. Das ist nicht nur loslassen hier, sondern es insgesamt mal weg von dem total Verkrampften ist gar nicht so einfach. Mancher musste echt erstmal Psychologe sein, bevor du Gesangslehrer bist. Weil das geht alles einhand. Dieses Festkrallen, dann sind die auch im Körper so fest und dann funktioniert halt gar nichts. Es ist wie im Sport. Je easier es aussieht, je besser die Leistung. Es ist überall das Gleiche. Je mehr du machst, bis auf jetzt Gewichtheber oder so. Aber wenn du beim Tennis siehst, wenn einer total lässig spielt und du siehst jemanden, der spielt total verkrampft, siehst du schon den Unterschied einfach. Ne? Also ich bin ja eine miserable Golferin. Und ich bin einfach total verkrampft im Schlag. Und wenn ich sehe, wie die Kinder bei mir spielen, die als Babys, also in der Pampers-Gruppe, schon so einen Schlag gehauen haben, ist das genau beim Singen auch so. Ne? Je entspannter du bist, umso schöner klingt der Ton, weil es einfach eine ruhige Welle ist und alles, was fest ist, ist Presslufthammer, sagen wir immer. Schrecklich. Oder Meckerziege. Furchtbar.
Ja. Ja, das stimmt.
Und das ist eben ganz wichtig. Und da sind auch Zähne ganz wichtig. Ne? Zum Beispiel, wenn du Bläser hast, ne? Trompeter, die Zahnstellung ist extrem wichtig. Es gibt Blasinstrumente, die kannst du gar nicht mit deiner Zahnstellung zum Beispiel spielen. Ist auch interessant. Ne? Also nicht jedes Instrument funktioniert. Also von den Blasinstrumenten natürlich jetzt Geige, Klavier ist was anderes. Aber Blasinstrument ist auch die Zahnstellung total entscheidend. Und dann gibt es halt noch was, was viele Blasinstrumente haben, vor allen Dingen Posaune, Trompete, Horn. Die Ermüdung der Muskulatur hier. Plötzlich können die nach 10 Jahren nicht mehr spielen, weil die Muskeln das nicht mehr schaffen. Manche brechen ab. Manche machen eine lange Therapie. Also es ist nicht einfach. Also Angst vor dem Ton hat auch was damit zu tun. Auch im Krampf, auch beim Singen genauso. Angst vor einem hohen Ton. Tja, geht das? Es ist immer Angst auch viel verbunden damit. Das geht alles an Hand. Und da gehen auch die Zähne eben mit, weil meistens knirschen die dann auch noch zwischen den Stellen, weil die dann so Psycho sind. Ne? Warten so und dann geht es wieder. Also es geht ganz viel über Zähne bei uns. Klar, der Mund ist ja unser Instrument.
Also jetzt verstehe ich, warum die Sänger auf der Bühne immer so gelangweilt aussehen. Die sehen ja so aus wie so ein Dackel, der sich mit seinen Mundwinkeln die Schuhe zubinden will oder so. Also danke für die Erhellung. Also Caro, erzähl nochmal, ist das denn auch bei den Profis so, dass die auch teilweise das nicht wissen oder die auch versuchen, das zu da anders zu wirken oder anders aufzutreten? Oder was ist da deine Beobachtung?
Nein, es gibt zwei Unterschiede. Das Schwierige am Singen ist, dass du im Grunde dein Gesicht in zwei Teile teilen musst. Einmal die Augen, die die Geschichte erzählen, die den Zuhörer mitnehmen, die dich fesseln, und das Relaxte vom Mund. Und das ist halt manchmal nicht so einfach. Deshalb ist es besonders wichtig, die Augen sprechen zu lassen, denn über die Augen transportierst du das Stück. Es ist wie im richtigen Leben. Schatzi, wir stehen in einer Gemüsetheke, ich gucke nach oben, du siehst mich auf der anderen Seite, wir sehen uns an, klappt oder klappt nicht. Genau das Gleiche ist es da auch. Stehst du auf der Bühne, guckst in die Menschenmenge, nehmen sie dich wahr, läuft das und dann hast du gewonnen. Das ist einfach so. Der Mund ist ja nur das ausführende Organ der Musik quasi und des Textes. Aber in den Augen spielt sich das Stück ab.
Kann man die Augen denn so genau sehen in so einer, also ich meine, wenn man sich jetzt die Elfie sieht oder so, das ist doch so weit weg, die Bühne, oder?
Ja, das stimmt. Aber auch da gibt es einen Trick schon voraus. Das ist jetzt sehr kompliziert, das zu erklären, wenn man nicht in dieser Materie so ein bisschen verhaftet ist. Aber normalerweise geht ein Sänger ins Theater, dann geht er in seine Garderobe und in dieser Zeit ist er schon im Stück. Das heißt, eigentlich singt er und ist er schon in diesem Stück drin, in der Rolle drin. Und wenn er dann auftritt, dann ist er eigentlich so, als wenn er aus dem richtigen Leben quasi in der Rolle aus dem richtigen Leben käme. Wenn du das nicht machst, wenn du vorher mit den Garderoberinnen scherzt, wenn du noch einen Schnitzel vorher isst in deiner Garderobe, noch ein paar SMS verschickst und so und dann auf die Bühne gehst, merkt das der Zuhörer. Es ist unglaublich, aber er merkt das. Das ist wie so eine imaginäre Krake, die den Menschen mitnimmt. Wenn du die nicht benutzt, dann singst du gut. Ja, ist okay. Aber es ist nie dieses Callas-Empfinden. Die Maria Callas hat davon gelebt, quasi von diesem Halten der, wir sagen immer Tension, von dieser Spannung. Das ist ganz spannend. Und deshalb, das nimmst du mit den Augen mit auf die Bühne. Das Beste für einen Sänger ist, wenn du auftrittst und die Leute schauen einfach nur dich an. Und die anderen auf der Bühne sind uninteressant. Das ist das Allerbeste. Das ist der Killerinstinkt, darum wir singen. Ja, aber um noch mal weiter zum Singen zu gehen, dann bereitest du das natürlich vor. Es ist nicht nur so, dass du auf die Bühne gehst und einfach so raufgehst, sondern du musst 3-4 Mal vorher ganz ruhig durchatmen. Das ist fast wie so ein in dich hineinhorchen. Ich sage dazu immer meinen Sängern, Ruhe bewahren, ganz ruhig, Ruhe bewahren, atmen, auftreten. Ne? Andere haben andere Rituale, ich versuche es über die Ruhe, weil wenn du mit Ruhe rauskommst, wirkst du souverän. Und das ist ja auch das, was ich bei den Vorträgen, zum Beispiel bei den Zahnärzten oft sehe. Viele treten so auf und fallen direkt in den Vortrag halt rein. Ich würde das nie tun, also von der Bühne aus. Ich würde immer erstmal 3-mal durchatmen, den Saal zur Ruhe kommen lassen und dann anfangen. Das ist so ein Schauspieler-Sänger-Trick. Ne? Das ist zum Beispiel was mir immer auffällt bei den Vorträgen, dass viele Leute direkt einfach anfangen.
Caro, darf ich dir nochmal eine Frage stellen? Ich finde das so interessant. Das, was du sagst, was ist mit dem Thema Alkohol? Mir hat mal irgendein Musiker erzählt, der spielte Geige, aber auch Berufsmusiker. Und der sagte, er kann, was ich, ein paar Wochen vor dem Konzert trinkt er keinen Alkohol mehr, weil er das sonst die Konzentration nicht halten kann. Ist da was dran oder ist das übertrieben oder wie würdest du das beschreiben?
Du fragst einen Sänger nach Alkohol. Entschuldigung. Also.
Ich meine, Frank Sinatra brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ich glaube, der hat auf der Bühne getrunken, aber ich meine so.
Ja, nee. Also, es ist so. Also ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Es gibt Leute, die können sogar noch eine Minute vorher ein Reiseachtel, wie man so schön sagt, trinken. Ich habe das nie gekonnt, weil der Alkohol geht ja, wenn du atmest, hast du so viel Sauerstoff im Kopf. Und mit dem Alkohol gemischt ist das dann so, als wenn du da fast ohnmächtig wirst. Also das würde ich persönlich nie tun. Ne? Und was du auf der Bühne bekommst, ist halt Apfelsaft gespritzt oder so, wenn du was trinkst. Ja, okay. Ne? Das ist natürlich nie Alkohol. Aber der Chor zum Beispiel oft, der besteht auf seinem Sekt im Glas. Das ist ganz witzig, die Solisten niemals. Der Chor, ja, die finden das toll, wenn sie da so einen echten Sekt bekommen. Nicht alle Chöre, aber viele Chöre finden das halt toll. Aber ich muss sagen, Alkohol und Singen gehört eigentlich nicht zusammen. Ich habe schlimmste Erlebnisse mit Kollegen gehabt, die total betrunken auf die Bühne kamen und teilweise gar nicht wussten, in welchem Stück sie sind. Also das muss ich sagen, das ist auch heute immer weniger. Früher war das so, heute wird das immer weniger. Wir sind heute wie Hochleistungssportler. Du hast ja auch früher, wenn du ein Stück gesungen hast, bist du in der Stadt geblieben. Dann bist du angekommen, manchmal bist du mit dem Schiff angekommen. Da gab es ja noch keine Flieger etc. Oder viele sind noch nicht geflogen, weil es die Stimme austrocknet, so ein Flug. Ne? Also das waren einfach viele Faktoren. Und dann bist du halt da geblieben. Ja, dann hast du quasi, wie soll ich sagen, du hast dich akklimatisiert. Heute, Flug nach New York, Abend singen, Nacht noch zurück. Na, da kannst du dir gar nicht mehr erlauben, viel Alkohol zu trinken. Das ist unmöglich. Wenn wir mal Alkohol trinken, dann ist das an der Premierenfeier, nach einer Premierenfeier, nicht vorher. Ne? Oder halt natürlich, wenn wir keine Auftritte haben. Aber ich sag ehrlich, meine Disziplin war so, dass ich mindestens 4 Wochen, bevor ich einen großen Auftritt hatte, nicht mehr weggegangen bin, weil ich Angst hatte, mich anzustecken mit einer Erkältung. Ne? Das ist natürlich ein Riesenpunkt bei uns. Bin ich nicht mehr weggegangen. Ich bin auf keinen Fall mehr öffentlich gefahren oder geflogen, weil eben auch Ansteckung so groß ist. Und ich habe wirklich versucht, viel Sport zu machen, um mich auf eine Rolle vorzubereiten. Denn eins musst du wissen, wenn man heute eine große Partie singt, ist das so, als wenn du Marathon läufst. Wenn du in das Kostüm am Anfang nicht reinpasst, schlottert es nachher an dir, nach den 3 Stunden, wenn du abgehst. Ganz witzig. Also insofern verlierst du auch wirklich 3 Liter Wasser auf der Bühne bei der Singerei. Erstmal spuckst du ja dauernd, du musst ja dauernd deinen Mund feucht halten. Was übrigens bei uns auch ein Riesenthema ist, Trick eines Sängers, beiß hinten auf die Zunge. Das ist die einzige Möglichkeit bei vielen Sachen halt. Ja, man muss hinten so draufbeißen, muss die Zunge liegen lassen und hinten jeweils draufbeißen, dann sammelt sich ein bisschen Spucke, weil der Klassiker des Sängers ist, du trittst auf und hast einen trockenen Mund. Wie jeder, der Angst bekommt oder natürlich Lampenfieber, ist der Mund trocken. Das ist unser Standard, unsere Standardangst. Es gibt einige, die haben so ein Mini-Bonbon vorher noch im Mund, das bevor sie anfangen, es entweder runterschlucken oder es dann weg ist. Es gibt einige, denen ist es scheißegal, die merken es überhaupt nicht. Und es gibt einige, die wirklich echt hinter der Bühne 10 Flaschen Wasser gebunkert haben, irgendwo, um irgendwo immer schnell was zu trinken. Also es ist wie beim Marathon. Einer hält dir dann plötzlich eine Flasche entgegen, dann trinkst du und dann nehmen sie wieder weg. Das machen so die Garderoberin oder hinter der Bühne mal ein Bühnenarbeiter. Aber ganz ehrlich, das ist bei uns ein Riesenthema zum Beispiel. Dann hast du natürlich auch das Thema bei uns auf der Bühne, Spucken. Manche Sänger spucken total beim Singen. Es ist wirklich, du stehst manchmal unter einem Wasserstrahl. Manche spucken halt gar nicht, aber manche ist wirklich ganz eklig einfach. Aber die können nichts dafür, weil natürlich je mehr Spucke, umso mehr ist der Mund locker und entspannt, weil dann sammelt sich ja die Spucke. Und wie beim Zahnarzt kannst du dir das vorstellen, da sammelt sich ja dann auch immer die Spucke, die abgesaugt wird. Und so ist es dann auch bei den Sängern. Ist ganz ähnlich eigentlich. So, nur dass es beim Singen ein bisschen netter zugeht als beim Zahnarzt, würde ich sagen.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy-c.de. Nochmal www.opti-academy.de.
Aber das ist ja irre, das ist ja eine Welt für sich. Würdest du sagen, dass die Instrumentenspieler, also die Pianisten oder also die, die quasi in so einem großen Chor dann irgendwo stehen?
Fachterminus Instrumentalisten.
Instrumentalisten, okay. Braucht man dafür mehr Konzentration als die Sänger oder wie ist da der Unterschied von den Personen per se? Wie würdest du das beschreiben?
Also kann ich dir sogar aus eigener Erfahrung, weil ich ja erst Pianistin war und da Wettbewerbe gemacht habe, deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Für mich war das Klavier der Gang aufs Schafott. Weil du, wenn du da rauskommst, fast keine Chance mehr hast. Jeder hört es, es ist sofort einfach sichtbar und hörbar, dass du dich verdudelt hast auf gut Deutsch. Und das war für mich immer ein Albtraum. Und du musst natürlich 10 Stunden an der Kiste sitzen und üben, jeden Tag. Allein in deinem Kämmerlein, das ist wirklich eine sehr einsame Nummer. Das muss man einfach sagen. Orchesterinstrumente haben es ja schon ein bisschen leichter, weil die natürlich eben, wie gesagt, im Orchester sitzen. Da hast du dann andere Schwierigkeiten. Ne? Da hast du dann Schwierigkeiten vielleicht in der Gruppe oder so. Der eine spielt besser, der andere spielt schlechter, der eine hat eine bessere Geige, der andere eine schlechtere Geige. Da hast du andere Grabenkämpfe oder so. Das hast du natürlich als Solist nicht. Aber dafür bist du als Solist auch wirklich Solist. Du bist halt einfach, wie wir sagen, wirklich scheiße nackt. Du bist total alleine. Ne? Im Orchester ist das nicht so. Auf der Bühne hast du ein Orchester, hast du ein Kostüm an. Auch da bist du so ein bisschen getragen von dem Stück. Klar habe ich mich auch schon versungen. Texte, Gott sei Dank, kannst du irgendwas ein bisschen fuschen. So, ja, dann denken die Leute, aber das ist Italienisch, habe ich verstanden. Ne? Das kannst du nicht so genau orten. Heute hast du ja sowieso in jedem Opernhaus oben drüber nochmal die Sprache quasi geschrieben. Also dann ist das auch nicht so schwierig. Dann können die Leute oft, sag ich jetzt mal, ausländischen Sängern, die nicht gut Deutsch sprechen, gar nicht folgen in deutscher Oper. Die lesen es dann oben einfach mit. Aber auch Deutsche sprechen oft schlecht. Deshalb für mich entschieden, erstmal eine Schauspielausbildung zu machen, damit ich besser spreche. Das macht aber auch nicht jeder Sänger. Also wie gesagt, jeder hat so seine Eigenheiten, nach vorne zu kommen. Für mich war Singen eine Befreiung nach diesem Klavier, dieser Angst immer mit dem Klavier, muss ich ehrlich sagen. Weil eins ist beim Singen natürlich anders als beim Klavier. Du schaust die Leute, wie gesagt, direkt an. Du hast direkt die Verbindung zum Publikum. Und wenn du mal verkackst, dann kannst du auf der Bühne sogar noch lachen und kannst sagen, Entschuldigung, ich bin einfach komplett rausgekommen. Es tut mir wahnsinnig leid, ich muss jetzt einfach mal lachen, es ist einfach total schief gelaufen. Kann ich es nochmal wiederholen? Da habe ich schon einen Liederabend gehabt, wo ich dann die Strophen, sorry. Nee, das waren einfach zu viele Strophen, die habe ich mir nicht mehr gemerkt. Dann lachen die Leute auch. Am Klavier lacht da kein Mensch. Ne? Also das ist wirklich eine andere Zugehensweise. Deshalb ist Singen für mich per se leichter. Aber du, dafür musst du beim Singen auf andere Faktoren achten. Du darfst sie nicht anstecken, du darfst nicht sprechen vorher. Wir haben ja nur 2 Zentimeter Bändchen. Das musst du immer berechnen. 2 Zentimeter, jede Seite hat 1 Zentimeter. Ganz dünne Bänder. Und damit singen wir über ein Orchester mit 150 Leuten teilweise. Mit riesigen Bläsern, mit allem drum und dran. Und da muss halt ein Sänger, kannst dir vorstellen, im Körper so fit sein, denn wenn du das über die Stimme dann machst, bist du ja nach 10 Minuten heiser. Dann sind die steif, die bewegen sich nicht mehr, die Stimme, der Albtraum eines Sängers. Und da geht nichts mehr und irgendwann hast du Stimme an Knoten oder Wassereinlagerung etc. Ne? Das heißt, wir singen nicht über die Stimmbänder, wir singen über den Körper. Also wir atmen und halten das, laienhaft gesagt, im Rücken und im vorderen, also im Zwerchfell fest. Das ist jetzt schwierig, das ohne zu zeigen, zu erklären. Aber man muss halt in den Rücken atmen. Deshalb stehen ganz viele Sänger wirklich mit Rücken zur Wand auf gut Deutsch, gehen ein bisschen in die Knie und atmen ein und muss das Gefühl haben, die Wand zieht dich nach hinten. Dann, damit du das quasi wie so eine deutsche Eiche, sag ich mal, stehst und hältst. Bisschen hat es was vom Gewichtheben. Die haben ja auch so Gürtel an. Das ist ungefähr ähnlich. Die atmen auch in den Rücken. Ne? Und wenn du das hast, dann brauchst du halt nur noch die Luft kontrollieren. Das ist natürlich das Schwerste, aber ich sage, du brauchst nur noch die Luft kontrollieren. Wenn du das nicht machst, hast du dann sowas. Ne? Und das ist natürlich schrecklich. Wenn du es aber kontrollierst, hast du ha, sa. Und sonst hast du halt sa, ha. Wenn du es einfach auf der Luft machst. Und das ist tödlich. Einfach nur tödlich. Deshalb ist es halt sehr komplex. Der Mund, also auch, wie gesagt, der Hals, das ist für uns alles so ein Komplexum. Ne, wo man gar nicht so drüber nachdenkt, weil die meisten denken, oh ja, du singst ja mit den Stimmbändern. Nee, wer mit den Stimmbändern singt, hat schon verloren. Man sagt bei uns, du darfst niemals mit dem Kapital singen, sondern nur mit den Zinsen. Und die Zinsen sind halt das, was du quasi im Körper hast. Und dann kommt die Mundstellung dazu. Wenn du die Mundstellung zu so einer Bussi-Stelle machst, nach vorne, dann hast du Pa, P, Pi. Und wenn du das nicht machst, hast du Pa, P, Pi. Das wäre schlecht fürs Singen, denn dann singst du auf den Stimmbändern rum und der Schall geht zur Seite. Wenn ich aber den Mund zu einem Bussi, das ist so einfach zu erklären, so nach vorne, hast du ein ganz anderes Ding. Wenn du versuchst, einen Bussi zu geben, hast du das Geräusch. Und wenn du nach vorne gehst, und das bedeutet, du musst den Mund so schmal halten, innen und außen, dass es wie ein Laser ist. Der Ton muss wie ein Laser durchgehen. Dann kommt natürlich noch dazu, dass das die ganzen Knochen mitschwingen. Deshalb haben die Schwarzen ja so tolle Stimmen immer, weil die einfach solche Köpfe haben, wo einfach alles mitschwingt. Das haben wir gar nicht so. Die haben eine ganz andere Physiognomie. Na, die singen einfach so, dass der Ton klingt immer bei denen. Das ist so unfair. Wir müssen uns so bemühen, gute Töne zu machen. Und ich habe schwarze Kolleginnen, die sind einfach sensationell. Die brauchen gar nichts machen. Sehr ungerecht eigentlich. Aber wir müssen es halt anders machen. Wir müssen halt viele Faktoren bedenken. Und singen ist ja so, dass du quasi eine Stimme von oben aufhängst und niemals flach vom Hals nach vorne singst. Sondern du musst dir das so vorstellen, du würdest dir eine Flasche Wodka an den Hals hängen, würdest den Kopf nach oben heben und würdest den Wodka so runterziehen. Die andere Methode ist die, dass ich mich quasi so nach vorne begebe, was viele machen, wie mich übergeben. Was hast du lieber? Trinkst du lieber Wodka oder übergibst du dich lieber?
Ja, okay. Also ich glaube beides nicht so gerne, aber das
so,
ist ja...
Das ist, die richtige Stellung. Wodka. Von oben so. Ha. Weil dann hast du eine entspannte Haltung. Wenn du das von unten so kippst und das Kinn Richtung Brust ziehst, ja, kannst du dir vorstellen, du schiebst den Kehlkopf in eine falsche Richtung und damit ist alles aus. Also wenn du den nächsten Sänger siehst, den Kopf nach unten halten, dann weißt du, die drücken künstlich den Kehlkopf beim Singen nach unten. Das ist für viele Rescue, wenn sie schon so hart im Kehlkopf sind, dass es nicht mehr anders geht. Ne, machen auch viele für harte Rollen. So machen viele Männer. Bei Männern ist es nochmal ein bisschen anders als bei Frauen. Frauen brauchen einfach eine elegantere, feinere Stimme. Ne, die haben nicht so ein, das gibt's bei uns ja nicht so.
Also das klingt nach absolutem Ganzkörpersport, wenn ich mir das so anhöre. Du musst ja deinen ganzen Körper komplett im Griff haben, ja. Also beim Vortrag musst du eigentlich ganz wenig im Griff haben. Und bei so etwas, wenn man sich das überlegt, muss ich das alles merken, man muss die Sprache können. Apropos zur Sprache, das wollte ich nochmal nachfragen. Welche Sprache muss man eigentlich beherrschen, um Opernsänger, Opernsängerin werden zu können?
Lass mich mal kurz auf Punkt 1 eingehen. Die besten Speaker sind die, die auch eine Ausbildung gemacht haben. Weil die anders mit dem Wort und mit dem Text und auch mit dem Atmen umgehen. Nur nochmal nebenbei. Ich würde jedem raten, der viele Vorträge macht, mal eine Sprechausbildung zu machen. Und wenn es nur 4 Wochen sind, das muss man ja selber trainieren sowieso. Aber wenn es nur 2 oder 4 Wochen sind, einfach mal ein paar Ideen, dann sprichst du schon anders. Also es reichen manchmal schon 3-4 Stunden aus, um dir zu zeigen, wie du besser sprichst. Ne? Und die Sprachen. Also, genau, pass auf. Wir sind natürlich sehr international in der Musik. Klar, dass wir natürlich auch Englisch viel sprechen, aber sind wir ehrlich? Die besten Theater Welt sind deutschsprachig. Das sind Wien, Berlin, München, Hamburg, Zürich, dann kommt Holland dazu, dann kommt natürlich Metropolitan dazu, aber da singen dann auch wieder die deutschen Kollegen oder die machen halt viel deutsche Oper natürlich da auch, Strauss oder sowas. Also sind wir ehrlich, die Bühnensprache ist fast ausschließlich Deutsch. Man kann es kaum glauben, aber es ist Deutsch. Weil auch die schönsten Lieder, die komponiert wurden von Schubert, Schumann, Brahms, egal wen du da nimmst, sind alle auf Deutsch, Mahler, ne, Strauß. Das heißt natürlich, Deutsch ist und bleibt die Sprache Nummer 1, witzigerweise in der Musik. Italienisch ist natürlich für italienische Oper wichtig. Man muss aber 2 Dinge bedenken. Die Opern, die wir singen, sind altes Italienisch. Oft viele Wörter gibt es nicht mehr oder werden abgerissen. Die Wörter werden anders betont, anders genutzt. Also manche Wörter findest du gar nicht mehr im Lexikon. Wenn du suchst, dann suchst du ein Wort und das findest du nicht mehr. Noch nicht mehr auf Wikipedia findest du ein Wort oder so. Also das sind manchmal so Sachen, die sind halt wirklich altes Italienisch. Und dann hast du eben Englisch natürlich, weil viele Kollegen natürlich vor allen Dingen viel aus Asien etc., die sprechen halt gar kein Deutsch. Ich kann dir aber sagen, wenn du in Deutschland vorsingst und die Menschen wollen ja alle nach Österreich, Deutschland und die Schweiz. Warum? Weil wir die einzigen 3 Länder sind, die ein sogenanntes Ensembletheater haben. Alle anderen haben ja nur ein Stagione-Theater. Ein Ensembletheater bedeutet, dass wirklich ein Ensemble im Theater singt. Bei den Stagione-Theatern ist es so, du wirst nur für eine Produktion genommen und dann weg. Und das ist natürlich so, jeder freut sich natürlich, wenn er eine Familie hat, dass er sagt, Mensch, da habe ich jetzt mal einen 2-Jahres-Vertrag oder einen 3-Jahres-Vertrag, da singe ich tolle Rollen und da bin ich halt einfach. Deshalb will natürlich jeder nach Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie finanzieren wir das? Natürlich über Steuern. Jede Karte ist ja mit fast 75 € besteuert in den Ländern. Jede Karte, die du kaufst, auch wenn du eine Karte für 500 € kaufst, ist sie trotzdem mit mindestens 70 Euro besteuert, jede Karte. Ne, das bedeutet natürlich am Ende des Tages, die Leute wollen in diese Länder. Das heißt, wenn du heute an einem deutschen Opernhaus vorsingst, deutschsprachigen Opernhaus vorsingst, kann es dir passieren, als Koreaner, dass sie dich anschauen und dir plötzlich einen Text in die Hand geben, aus einer Zeitung, sagen, lies mal. Wenn du das nicht lesen kannst, kriegst du den Job nicht. Beim Chor ganz extrem, weil die ja die ganzen deutschen Chor Wagner alles machen. Da wird immer, immer gefragt, lesen sie einen Text über eine Minute laut vor. Und viele können das ja nicht und scheitern damit dann schon in dem Punkt. Deshalb mache ich zum Beispiel bei meinen Schülern es so, dass die das B2-Minimum haben müssen, sonst nehme ich die gar nicht an. Ich unterrichte die ein paar Wochen auf Englisch und dann sage ich so, jetzt nur noch Deutsch. Entweder du raffst es oder du bist weg. Weil man muss so hart sein, die haben sonst gar keine Chance am Markt. Das muss man einfach so sehen. Die meisten Opern sind auf Deutsch und Italienisch. Natürlich müssen wir auf Französisch singen. Wir singen natürlich auch Russisch oft. Wir singen auch Tschechisch. Das sind so die Hauptopern eigentlich. Natürlich Englisch ist klar. Aber sind wir ehrlich, also Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch, Russisch. Das sind so die meisten, natürlich Tschechisch ein paar, sind die meisten Sachen, die so, das sind so unsere Bühnensprachen. Und das machen wir auch alles. Also wir sprechen ja alle Sprachen in dem Fall. Selbst wenn wir sie nicht sprechen, können wir sie aber phonetisch sprechen. Ich sag mal so, wenn ich jetzt eine russische Oper oder ein russisches Lied singe oder so, dann weiß ich natürlich die Wörter, aber ich lerne es halt phonetisch. Das heißt, egal wo ich auf dieser Welt bin, im Auto, an der Klotür, in der Wohnung, ich habe diese Lieder angeklebt, den Text runter und egal wo ich stehe, ich lese das einfach, bis es wirklich in meinen Kopf reingeht, weil es sind ja Sprachen, die haben mit meiner Sprache gar nichts zu tun und die muss ich trotzdem auswendig lernen und muss auch die mit Sinn natürlich weitergeben und da muss ich die 1000% können.
Was für Sprachen beherrschst du denn so auf B2-Niveau oder B1-Niveau?
Ich hoffe schon, dass ich ein bisschen mehr als B2-Niveau da habe, aber natürlich Deutsch ist klar, Englisch und Italienisch, Französisch eigentlich auch noch ganz okay. Aber natürlich Tschechisch, Russisch, das ist natürlich bei mir nicht vorhanden, gebe ich offen zu, da bin ich raus. Aber grundsätzlich ist es ja so, du musst immer rechnen, wenn du so einen Abend gemacht hast, dann ist nachher eine Premierenfeier, manchmal ist der französische Botschafter da, weil du Carmen gemacht hast, oder manchmal ist der englische Botschafter da oder irgendwas, das hast du ja öfter auch, dass dann eben Delegationen eingeladen werden. Mir ist das einmal passiert, ich habe in Österreich von Dagomirski, der steinerne Gast, gesungen, alles auf Russisch mit einer ganzen russischen Company von Bolschoi-Theater. Und ich habe es, glaube ich, gar nicht so schlecht gesungen, denn nachher kam der russische Botschafter und hat mich angesprochen. Der dachte aber, weil ich optisch auch so aussehe, ich bin auf jeden Fall Russin. Und ich konnte halt drei Wörter so ungefähr. Ne? Also mein Hauptwort war, oh Boje mal, oh mein Gott. Ne? Und ich konnte halt da und niet, niet und dann eben, oh, dabei. Also ich habe mich mit fünf Wörtern so ungefähr durch das ganze Ding geschlagen. Und dann hat er zu einem von den Sängern gesagt, man könnte meinen, dass sie schon lange in Deutschland lebt, weil sie hat wirklich ein sehr einsilbiges Russisch gesprochen. Ich hab immer nur drauf geguckt, was der, wie der spricht. Und dann habe ich mich so ein bisschen danach, wenn der so böse gesprochen hat, gesagt, ja, so ungefähr. Und, oh, boah, moi, habe ich so die Hände über den Kopf geschlagen. Und da hat er auch immer ja, da gesagt. Und das war total lustig. Und wenn der so lustig, habe ich so, niet, haha, habe ich immer so gelacht. Na, der hat es überhaupt nicht verstanden. Der hat nur gedacht, ich spreche irgendwie sehr einseitiges Russisch. Aber da wollte ich halt auch nicht mich blamieren, dass ich sage, ich kann kein Wort.
Also für so ein bisschen reicht es schon sozusagen.
Ja, meine Kollegen aufs Bolscha, die haben sich kaputt gelacht. Die haben gesagt, was du alles beantwortet hast, das hättest du gar nicht beantworten dürfen teilweise. Aber deshalb hat er so komisch geguckt, aber ich war so, ist egal. Nee, aber generell ist es natürlich schön, wenn du jetzt auch in Asien singst oder so, dass wenn du bei einer Premierenfeier bist und dich für irgendwas bedankst, dass du das vielleicht auch in der Landessprache machst. Ne, das habe ich auch schon gemacht, dass du dich halt bedankst auf Chinesisch mit einem Satz. Du glaubst gar nicht, was bei den Asiaten es bedeutet, wenn du ihn auf Japanisch begrüßt und verabschiedest und dich bedankst oder so. Das ist für die Länder unglaublich, weil das kaum einer macht. Da hast du schon den nächsten Vertrag in der Tasche, wenn du das machst, weil die sagen, oh mein Gott, die interessiert sich für unser Land. Ne, das ist ganz toll. Also deshalb, bei uns beim Singen ist ja viel auch Interaktion mit Menschen. Ne, du hast ja auch einen Regisseur, der was von dir will. Du hast einen Dirigenten, der was von dir will. Du hast ein Ensemble, mögen die dich nicht. Kommst mit denen klar? Sind die nur am Lästern? Bist du nicht der Typ dazu? Sind die eine eingeschworene Gemeinschaft? Kommst du da rein wie so ein Dorn im Fuß? So, also weißt du so, das sind alles schwierige Sachen. Und du musst trotzdem eine Performance abliefern, die du halt einfach, ja, die einfach der Zuschauer ja nicht merken darf, dass du da Probleme hast. Also die lustigste Szene war mal, da habe ich in Wien Don Giovanni gemacht. Und ich kannte wirklich keinen einzigen Menschen auf der Bühne. Und ich werde nie vergessen, am Anfang wirst du als Donna Anna vergewaltigt vom Don Giovanni. Und mein Kollege damals, Wolfgang Glashoff, ein total toller Giovanni, liegt auf mir drauf, hebt seine Maske hoch und sagt, hallo, servus, mein Name ist Wolfgang Glashoff, und macht die Maske wieder runter. Da wusste ich wenigstens, wer der Don Giovanni ist. Also das fand ich schon ganz witzig. Ich hatte den vorher auch nicht gesehen, aber hat sich wenigstens vorgestellt mit Namen. Und während ich gesungen habe, hat er gesagt, hallo, mein Name ist so. Aber all in hast du halt beim internationalen Geschäft viele Menschen, die du nicht kennst. Und du musst halt in der Sekunde trotzdem das machen. Und du hast auch nicht immer eine Orchesterprobe, du springst rein, ne, du kriegst oft einen Stick, schaust dir das an und dann musst du am nächsten Tag singen. Also du hast dann keine Probe, du kriegst dann eine halbe Stunde Einweisung auf der Bühne, dass du nicht total dämlich läufst oder so. Und das ist es, aber du kennst nichts. Du kennst weder deinen Dirigenten noch sonst was. Also die lustigste, sag ich mal so, das lustigste Zitat, was es bei uns in der Opernwelt gibt, ist, der Dirigent kommt in dein Zimmer, sagt, Sie kennen das Stück, ich kenne das Stück, schönen Abend. Also nie eine Probe, jeder kennt das Stück, schönen Abend noch. Ne, das ist natürlich hart, ja, aber das ist so halt oft. Ne? Und da musst du halt auch wirklich genau schauen, was der macht. Neben dem, dass du dich auf Singen konzentrieren musst, auf deinen Text konzentrieren musst, auf die neue Regie konzentrieren musst, musst du dich auch noch höllisch auf die Musik konzentrieren. Deshalb habe ich es immer so gemacht, dass ich die Sachen zu 1800% gelernt habe. In jedem Tempo, in jeder Fasson und auch in jeder Tonhöhe. Denn, das bedenken ja viele nicht, viele Opernhäuser haben andere Stimmungen. Das heißt, wenn ich die Königin der Nacht heute in Bremen singe, heißt das nicht, dass ich die Königin der Nacht in Wien singen kann. Weil in Wien ist die Stimmung fast einen halben Ton höher als in Bremen. Und wenn ich sie in Bremen hinbekomme und in Wien plötzlich singe und denke, wo ist der Ton? Das geht nicht. Ist zu hoch oder auch zu tief. Ne, das ist ganz interessant. Wir haben verschiedene Stimmungen in den Theatern. Das kommt auch noch dazu. Da denkst du manchmal, du singst die ganze Zeit zu hoch oder zu tief, wenn du halt ein gutes Gehör hast, denkst du, hallo. Weil du bist ja irgendwo gewöhnt, so ein bisschen das zu fühlen. Und dann stimmt es hinten und vorne nicht. Ist auch schwer. Zum Beispiel, wenn du mit alten Instrumenten was machst, hast du oft einen Ganzton tiefer. Das ist die Hölle, wenn du so eine Gehörgewohnheit hast. Ne? Also schon sehr spannend auch.
Wird der Ton eigentlich immer nochmal verstärkt? Das habe ich mich schon immer mal gefragt.
Bitte? Die Frage stellst du mir jetzt nicht ernsthaft. Ich bin doch keine Popdudel.
Doch, ernsthaft. Ich bin Kulturbanause, also wird das...
Ja, wirklich. Nein, also pass auf. In der Oper natürlich nie und nimmer. Außer du machst Verona oder so, weil das ist ja so weit weg. Das hat keine Rückwände, da ist ja gar kein Schall zu erwarten oder so. Also bei den großen Bühnen auf dem See oder irgendwie sowas, da ist es ja schwer, weil das Wind und alles, das würde die Stimme wegtragen, da musst du das machen. Aber auf der Opernbühne niemals. Das Einzige, wo du Verstärkung hast, ist beim Musical, weil du sehr viel Text auch hast und weil du etwas anders singst. Da kommen wir eben zu diesem breiten Singen. Da! Und wir machen ja da. Das ist eben der Unterschied. Und natürlich bei Popmusik. Der Oper, oh Gott, das, die Frage darfst du nie am Opernsänger stellen. Das ist das Allerschlimmste.
Okay, dann gehe ich mal direkt weiter zur nächsten abschließenden Frage zu diesem Thema. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsstück?
Ja, Christian, die Frage habe ich mir schon oft gestellt und ich muss sagen, das ist wirklich extrem schwierig.
Und Top 5. Machen wir eine Top 5.
Ja, genau. Ja, aber auch das ist extrem schwierig zu beantworten, weil es ein bisschen eine Altersstruktur hat. Früher fand ich das toll, heute finde ich das toll. Also wenn ich heute davon ausgehe, was meine Lieblingsopern, die sind jetzt ohne Wertung. Also einfach 5 auf einer Linie, ja. Da ist für mich nach wie vor Rosenkavalier, dann Meistersinger von Nürnberg, von Wagner, also Rosenkavalier von Strauss, Meistersinger von Nürnberg, von Wagner, dann Così fan tutte und Figaros Hochzeit von Mozart. Und als 5. sehr schwierig zu beantworten, muss ich ehrlich sagen, weil da sind halt extrem viele drauf, aber ich würde mal sagen, ein sensationelles Stück ist auch noch Butterfly. Das ist schon auch eine tolle Rolle. Also ich bin halt eher der Mensch, der gerne Rollen hat, in denen eine Wandlung passiert, in dem du dich transformierst in irgendwas, ne? Also ich bin nicht so der Mensch, der so gerne nur so eine Papagena halt so ein bisschen plappert. Die verwandelt sich zwar auch vom alten Weib von 96 Jahre auf 15, aber also da ist mir zu wenig Wandlung drin. Also wenn ich davon ausgehe, was mir als Darsteller toll gefallen würde, nicht als Oper, das war jetzt ja als Oper, was du mich gefragt hast, aber als Darsteller, da war für mich so Jenufa und sowas, also wirklich die Rollen, wo du wirklich über dein Limit spielen musst. Ne, das sind natürlich tolle Sachen, so Janacek oder sowas. Und da gibt es natürlich auch ganz viel, das ist natürlich auch viel neue Musik. Ich habe zum Beispiel mal von König Lear, also eine der beiden Schwestern in König Lear gemacht, die Regen, erst 12. Musik, die Musik ist eher schwierig, aber du, da musst dich über so einen 30 Meter langen Tisch gehen mit einer Schleppe von 10 Metern, wo dann dieses ganze Essen und diese ganzen Kerzenstände alles unter meinem, sag ich mal, unter meinem Mantel gelandet sind, bis zu meinem Mann, den musste ich dann schnappen, dann musste ich eine Flasche durchbrechen, dem den Hals durchschneiden, dass das Blut so gespritzt hat, dann mit einer Riesengabel ins Auge stechen und das Auge essen. Ich meine, das sind natürlich jetzt schon mal so Sachen, wo ich sage, wow, das ist halt nicht so das normale Leben. Oder ich bin schon ans Kreuz genagelt worden. Also das war auch hart. Und dann schwebst du so 3 Meter genagelt am Kreuz über so einem Abgrund. Also das sind schon auch so Sachen, aber das sind meistens eben neuere Musiken. Aber du guckst so ein bisschen so wie abscheulich, aber es ist echt spannend. Es macht riesig Spaß. Eigentlich machen die Sachen viel mehr Spaß. Es macht also wirklich Spaß, wenn du siehst, wenn du deinen Mann mit Rattengift vergiftet hast, wenn der da so vor dir stirbt. Ne? So, also gibt schon so Sachen, oder als Tosca, wenn Scarpia stirbt, weil du ihn immer stochen hast oder so. Also das sind dann schon, ja, so Emotionen halt auch, die dann, also es ist nicht so, dass ich meinem richtigen Leben meinen Mann mit Rattengift vergiften wollte. Aber du kannst auf der Bühne Dinge ausleben, die du halt im richtigen Leben niemals ausleben könntest. Ne? Du musst dich zwar diszipliniert ausleben, aber du kannst natürlich tolle Gefühle transportieren. Singen ist sowieso nur eins. Das ist einfach nur, wir verkaufen nur eins, gar nicht die Stimme oder irgendwas. Wir verkaufen eigentlich nur Emotionen. Ne? Weil die Leute geben Geld aus, die haben gearbeitet den ganzen Tag, die gehen da abends rein, die wollen sich einfach entspannen, aber in positiven oder im aufgeregten Sinn entspannen, so wie im Zirkus, wo du feuchte Hände kriegst, wenn die da Trapezkünstler zeigen oder so. Aber du möchtest trotzdem mit einem Wow-Effekt rausgehen. Ne? Also nichts ist schlimmer, als wenn einer aus der Oper rausgeht und sagt, ja, war okay, war nett, ja, war schön. Aber das war's. Da habe ich noch lieber, wenn einer rausgeht und sagt, schreckliche Regie, also einfach nur furchtbar, das Ganze war schrecklich, weil dann ist noch eine Emotion rübergekommen. Das andere ist wirklich so, ich finde dich nett. Ne? Das ist ganz schlimm.
Also, wenn man dir so zuhört, und ich höre dir sehr gerne zu, und ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weitersprechen, weil ich das einfach so, für mich ist das so eine unbekannte Welt, und ich glaube auch für viele unserer Zuhörer ist es so unbekannt. Denn wenn man jetzt mal das Berufsbild eines Zahnarztes, eines Arztes mit dem Berufsbild eines Berufsmusikers vergleicht, also ich gehe in meine eigene Praxis versus ich weiß eigentlich in 3 Wochen nicht, in welcher Stadt ich welches Stück singe, ich überspitze, man muss ja ein ganz anders gestrickter Mensch sein, unabhängiger von zu Hause, risikofreudiger, sicherheitsreduzierter und noch so vieles mehr. Jetzt hast du beide Welten erlebt. Ja, du bist, wie du eingangs gesagt hast, du bist mit einem sehr bekannten Universitätsprofessor, Zahnarzt, Mund-Kiefer-Gesichtschirurg, also Professor Dr. Dr. Sader verheiratet und siehst die eine Welt und bist in der anderen, ja, ich sag mal so, aufgewachsen und kennst die.
Darf ich einschreiten?
Gern, ja. Bitte.
Genau, weil ich kürze das jetzt mal ab, weil ich weiß, was du mich fragen willst und weil ich weiß, dass das sind fünf Blöcke. Punkt 1, wahnsinnig viele Ärzte sind super Musiker. Und du wirst es nicht glauben, in der Staatsoper haben jahrelang 3, 4, 5 Ärzte ganz normal Rollen abends gesungen und waren am Tag in der Praxis und abends wirklich in die Staatsoper gegangen, haben große Rollen gesungen. Wir reden nicht von kleinen, sondern von großen Rollen. Da gibt es jede Menge. Es gibt sogar Ärzte, die machen halb-halb. Die machen ein halbes Jahr Sänger und ein halbes Jahr Arzt. Gibt's auch, habe ich auch erlebt. Also es gibt ganz tolle Sänger auch unter, also Ärzte, Sänger. In meiner Gruppe selbst sind 2 Ärzte. Ist ganz spannend, das zu sehen. Dann gibt's tolle Ärzteorchester. Also gerade Musik ist für Ärzte oft ein riesiges Thema. Das muss man sagen. Also ich kenne wirklich ganz viele Ärzte, die Musik, jetzt nicht nur singen, eben auch generell Musik, als wirklich tolles Hobby haben. Ne? Also das ist gar nicht so weit weg, muss man sagen. Um da zu deiner zweiten Frage zu kommen. Also du musst natürlich Gypsy-Blut haben. Ich nenne das immer so. Du musst Zigeunerblut haben. Ne? Sonst kannst du das gar nicht. Ich kenne auch viele Kollegen, die reisen nicht gerne. Die möchten in einem Opernhaus bleiben. Die gehen meistens in den Chor, weil sie sagen, ich möchte ein sicheres Leben. Ich möchte sicher mein Geld haben. Ich möchte meine Kinder sicher unterbringen. Ich möchte alles sicher haben. Die gehen meistens in Chöre, weil das andere ist wie ein Artist. Das ist auf dem Hochseil, also bist du auf dem Hochseil, weil du weißt ja nie, was mit deiner Stimme morgen ist und du hast nur singen gelernt und wenn das nicht mehr funktioniert, bist du weg vom Fenster. Ne? Also das ist total schwierig, das ist im Grunde auch wie ein Sportler, ich vergleiche das auch mal damit, wie ein Leistungssportler. am Ende des Tages, ne, kriegst du vielleicht den Pokal, also kriegst die tollen Rollen, singst unter den oberen 100, wo du dann noch richtig Geld verdienst. Aber wenn du siehst, was du als Sänger sonst verdienst im normalen Leben, ich sehe es ja bei meinen Studenten, die ich habe, ich sag dir, Christian, also mit 200 Euro im Monat müssen die wirklich auskommen mit Leben, mit allem drum und dran. Dann haben sie vielleicht noch 300 Euro für ein Zimmer. Und das Problem ist natürlich auch bei uns, wir können schwer Studentenjobs annehmen, weil wir dauernd Proben haben in der Hochschule. Und es ist fast nicht möglich, am Tag was anzunehmen. Und abends solltest du ja eigentlich in Opernhäuser gehen und dir was anhören etc. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn du nicht Eltern hast, die dich unterstützen, extrem schwierig. Deshalb rate ich jedem, der bei mir singt, wirklich jedem, einen Zweitberuf zu ergreifen, weil man nie weiß, wie es weitergeht. Denn man weiß einfach wirklich nicht, bin ich dazu auch noch körperlich vielleicht in der Lage? Du, es reicht schon ein schwerer Sturz, wo die Rippen gebrochen hast, wo du plötzlich danach nicht mehr richtig Luft holen kannst, weil irgendwas funktioniert nicht mehr. Ne? Also es muss gar nichts mit der Stimme sein. Es reichen Dinge, eine Freundin von mir war beim Zahnarzt, der Bohrer weggerutscht, der hat hinten das irgendwie, keine Ahnung, miserabel getroffen. Die kann den Mund nur noch so aufmachen, kann nicht mehr singen. Also berufsunfähig, ne, durch einen Zahnarztbesuch. Also wie gesagt, es gibt alles Mögliche. Sich da abzusichern, ist in dem Beruf fast nicht möglich. Es ist immer ein Drahtseilakt, immer. Ne? Aber die Gefahr ist natürlich auch ein Adrenalin. Ne? Ich meine, sonst würdest du ja auch nicht paragliden oder sonst. Also es ist immer so, wir leben schon in so einer Gefahrenzone, definitiv. Und du musst als Sänger eine Menge Mut haben, wenn du sagst, ich mache das als Solo. Ne? Viele sind auch verheiratet mit was anderem dann, damit sie eben ein bisschen was anderes haben. Manche sind natürlich auch mit Berufsmusikern verheiratet. Manche sind mit Orchestermusikern verheiratet oder mit Choristen verheiratet, dass sie irgendwo so ein Grundeinkommen haben, dass sie überleben können. Aber all in unterrichtet ja auch nicht jeder wie ich viel pro bono, ne? Sondern die meisten müssen ja harte Währung auch noch für eine Gesangsstunde zahlen. Und für eine gute Gesangsstunde zahlst du heute zwischen, ich sag mal, 100 bis 250 Euro. Und wenn du denkst, dass die nur 200 Euro im Monat haben, dann können die sich schwer eine Gesangsstunde für 250 Euro leisten. Das ist unmöglich. Na, deshalb mache ich das halt auch so, dass ich die halt dann so unterrichte, weil es vollkommen sinnlos ist. Was soll ich von denen nehmen? Und mein Ehrgeiz ist ja auch, dass die es schaffen. Ne? Und mein Ehrgeiz ist so groß, dass ich sagen muss, dass die meisten es in meiner Gruppe auch schaffen. Weil ich so ehrgeizig für die bin. Weil oft geben die auf, aber du darfst halt nie aufgeben. Die Taylor, ne, das, oder sagen wir es so, wie werde ich zum Star in diesem Job? Indem ich es schaffe, die Taylor zu überwinden. Wenn ich aufgebe in einem Tal, habe ich verloren. Du musst halt wie ein Sportler, der 4 Jahre auf Olympia trainiert hat und einen Tag vorher sich den Fuß verknackst, verstehst du? So ist es bei uns auch. Und dann hast du so ein Tal, wo du denkst, genau heute bin ich krank. Genau heute, wo mein Debüt als das bin ich krank. So, was dann? Oder hab Magen-Darm, muss ja noch nicht mal eine Erkältung sein. Irgendwas, wo ich einfach nicht auftreten kann. Ne, das ist natürlich dann, das haut dich natürlich um Jahre zurück und diese Täler musst du halt schaffen. Wenn du diese Täler psychisch überstehst, dann hast du eine gute Chance, eine gute Karriere zu machen. Deshalb muss man sagen, die oben sind, sind auch alle ein bisschen Haifisch. Also da sind wenige Goldfische dabei. Ne, du musst schon auch eine gewisse Härte haben, um das durchzuziehen. Disziplin sowieso, aber du musst auch für dich, gegen dich selber eine gewisse Härte haben, wenn du das machen willst, das durchzuziehen. Und du brauchst natürlich auch irgendwo einen Support, sei es die Familie oder ein Lehrer. Du brauchst irgendwo einen Support her, der sagt, ich glaube an dich. Das ist wie im Sport. Wenn die Leute nicht an dich glauben, wirst du auch kein guter Sportler. Oder du machst es aus Wut. Das ist natürlich noch der zweite Faktor. Ich habe natürlich viele, wo die Eltern sagen, lern mal was Richtiges. Das ist doch so nicht möglich. Du kannst doch kein Sänger werden. Das ist ja nichts Echtes. So, ne, das hast du natürlich auch. Die sollen dann eben was Richtiges lernen. Ne, und es ist auch gar nicht so falsch, was dazu zu lernen, weil es eben in dem Job manchmal schwierig ist. Die nichts dazu gelernt haben, denen rate ich dann oft noch aufzusatteln, dass sie noch irgendwie Musikgeschichte studieren, irgendwas, wo sie zur Not, wenn irgendwas passiert, sie noch ein Rescue haben, weil sonst stehen sie auf der Straße, denn wer nimmt einen Opernsänger, der nicht mehr singen kann? Ne, dann kannst du im Grunde genommen nur Coaching machen oder sowas, was auch toll ist, aber du kannst ja dann auch vielen nicht mehr vorsingen, was auch schwer ist, denn wir sind ja, singen ist ja Imitation, wie gesagt, ne? Das ist, wir imitieren ja nur. Ja, das heißt halt, wir imitieren und interpretieren natürlich das dann so. Also nicht, dass jetzt wir imitieren nur, aber Wir müssen ja beim Singen irgendwo einen Anhaltspunkt haben. Wir können das Rad ja auch nicht neu erfinden. Ne? Wir kaufen ein Fahrrad, das ist die neueste Generation, aber es ist trotzdem genau das Fahrrad von vor 200 Jahren. Nur in neuem Gewand. Und so ist beim Singen halt auch. Ich kann ja Verdi nicht verändern. Ne? Ich singe halt im Stil von Verdi. Wenn du denkst, es ist 200 Jahre her. Ne? Weißt du, so, ich singe halt immer noch die alten Schinken. Ne? Aber das sind halt einfach auch die besten Stücke, muss man auch sagen. Verdi, Puccini, Mozart, mein Gott. Da würde keiner sagen, ne, das Alte singe ich nicht mehr. Das sind einfach die schönsten Musiken und wir kennen alle Musiken aus diesen Zeiten, alle. Und selbst wenn wir sie nur in der Werbung bei einer Pizza hören, hören wir sie. Oder Rossini oder auch Mozart. König in der Nacht, da, kennt jeder. Ne? Sind schon so Enkerstücke auch, die jeder kennt. Zum Beispiel Bonanza. Ne? Bonanza-Musik, die wir alle als Kinder gehört haben, das ist aus Rossini. Das ist eine Rossini-Ouvertüre. Ne? Also deshalb, das ist gestohlen, auf gut Deutsch. Bisschen verpoppt, aber es ist gestohlen. Ne? Es ist komplett Rossini.
Oder wie man heute sagt, gesampelt. Zusammen gesampelt.
Ja, genau, so ein bisschen so. Und dann reloaded, was weiß ich, nochmal neu gemacht. Aber am Ende des Tages singe ich einen Mozart wie Mozart. Ne? Es ist halt so, ich kann ihn ja nicht modernisieren. Ich kann ihn ja nicht wie Popmusik singen. Das Einzige, was wir in der neuen Zeit jetzt haben, halt mich für altmodisch oder für blöd, aber das finde ich halt überhaupt nicht toll, dass plötzlich jeder Mann eine Frauenrolle singen will. Also zum Beispiel, wir haben eine Traviata, die hat mittlerweile einen Bart und singt dann halt als Mannfrau so. Aber das ist für mich nicht authentisch, weil ich meine, authentisch ist einfach, dass das ein 16-, 17-jähriges junges Mädchen ist und nicht ein Mann mit einem Bart, der halt singt, ne? Aber heute muss ja alles gegendert und LGBT sein und du musst ja heute sowas machen. Selbst die Theater achten extrem darauf, dass sie mindestens eine Dirigentin verpflichten, mindestens eine Regisseurin haben etc., mindestens ein Stück von Frauen komponiert haben. So, also da wird heute extrem viel Wert darauf gelegt, dass sowas gemacht wird. Also für mich ist es eher immer interessant, was übers Können zu machen, als über eine Quote zu machen, ne? Aber das ist halt nun mal so. Nur ich finde es halt einfach schwierig, dass wir jetzt Konkurrenten aus der männlichen Fraktion haben, die wirklich die entscheidenden Frauenrollen echt mit Bart so à la Conchita Wurst singen. Das finde ich irgendwie schwierig. Aber da mag ich Antiquität sein in meiner Klasse, finde das zwei total cool. Also ich finde, es sieht bescheuert aus einfach mit Bart und Traviata. Aber wenn er sich wenigstens noch rasiert hätte, aber dann wäre es sowieso eine Drag Queen, das gemacht hätte, aber.
Ja, das stimmt.
Ne. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache.
Ja, das ist schon ein bisschen irritierend, das muss ich sagen. Das finde ich auch. Caro, jetzt hast du uns mal durch die Musik geführt und wir haben jetzt so ein bisschen die Brücke zu den Ärzten und Zahnärzten geschlagen, anfangs und zum Ende. Wir haben uns ja verabredet für einen zweiten Teil, wo wir jetzt nochmal die Zahnmedizin von außen betrachten, mal auseinandernehmen. Und das hoffentlich genauso unterhaltsam wie die Einführung in die Musik von dir. Ich danke dir erstmal sehr für deine Zeit während deines Urlaubs, dass du dir das an einem Sonntagmorgen genommen hast. Vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, dass wir uns ganz schnell für den zweiten Teil zusammenfinden.
Sehr gerne. Vielen Dank. Schönen Sonntag.
Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch eine positive Nachricht bei iTunes oder Spotify und schaltet beim nächsten Mal wieder an. Fragen gerne an henrizi@opti-hc.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.